Kaffeepott. Gute Unterhaltung für Kaffeenerds. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Kaffeepots, dem Kaffeepodcast mit der guten Unterhaltung für Kaffeenerds und für alle Kaffeefreunde und Kaffeefreundinnen. Mein Name ist Christian Schwabe, ich bin leidenschaftlicher Radfahrer und Kaffeenerd und heute hier mit mir ist der Samir. Samir kommt aus Bern, hat ein cooles Projekt gestartet, was er Kaffeewelten nennt, ein Projekt, in dem er im Do-it-yourself-Verfahren ein Kaffeemobil gebaut hat, ein Kaffeebike und dabei nicht gerade den einfachsten Weg gegangen ist. Und Samir ist so nett und lässt uns an seinen Erfahrungen, an seiner Geschichte teilhaben. Hallo und herzlich willkommen, Samir.
Hallo, Chris.
Schön, dass du dir so viel Zeit heute nimmst, um mit uns hier den Podcast aufzunehmen und dass du Lust hast, über dein Projekt Kaffeewelten zu reden, zu erzählen und uns teilhaben zu lassen an deinen Erfahrungen. Freut mich unheimlich, dass du da bist.
Ja, danke auch von meiner Seite, dass ich hier die Plattform bekomme, ein bisschen über mein Vorhaben zu erzählen und dass ich hier eingeladen wurde. Danke.
Ja, schön, dann ist das beiderseitig. Ja, vielleicht fangen wir ein bisschen an, mal über deinen Kaffee-Hintergrund zu reden. Wie bist du denn so zum Kaffee gekommen oder wie hat es dich denn dazu geführt, dich um Kaffee intensiver zu kümmern?
Das ist eigentlich Zufall. Das war während meiner Studienzeit. Ich habe damals noch in der Berner Altstadt gewohnt und jeweils Donnerstag war mein freier Tag. Da habe ich die Woche vorbereitet, die Dinge fürs Studium erledigt. Und das habe ich dann jeweils nicht zu Hause gemacht. Ich habe da die Wohnung jeweils verlassen und bin dann in ein Café gegangen, das gleich nebenan war. Habe dort Kaffee getrunken und die Woche vorbereitet. Und irgendwann mal bin ich weggezogen und das Café, das musste leider auch schließen. Ich habe mir dann ein neues Café gesucht und habe gemerkt, ui, irgendwie der Kaffee, der schmeckt mir nicht so gut. Habe dann das Café gewechselt und auch dort war der Kaffee nicht so, wie ich ihn von zuvor kannte. Ja, und so ging es dann weiter und irgendwie nach dem sechsten und siebten Kaffee, wo ich dann festgestellt habe, das ist irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle, habe ich dann selbst Hand angelegt, habe mich beraten lassen und habe mir eine ECM, eine Zweikreismaschine war, das habe ich gekauft, eine kleine Mackabmühle dazu und so ging das Ganze los und habe dann begonnen, zu Hause Kaffee zu machen. Zunächst war das wie bei so vielen, war das sehr milchlastig, habe ich häufig Cappuccino und Lattes gemacht. Und eigentlich erst so dann über die ganze Vielfalt, bin ich zu der Vielfalt des Kaffees gekommen.
Ja, zu Hause Kaffee machen, ja, das ist ja was, was uns auch stark verbindet. Du hast schon erzählt ein bisschen über dein Home-Setup. Wie bereitest du dir zu Hause deinen Kaffee zu? Was hast du für Maschinen oder für Mühlen oder für Macken?
Ja, da gibt's, also wie gesagt, das Ganze begann mit einer ECM. Die habe ich dann wirklich auch lange, also die habe ich erst eigentlich vor rund eineinhalb Jahren habe ich die verkauft und habe mir dann eine gebrauchte GS3 von La Marzocco gekauft. Das ist eigentlich überdimensioniert für zu Hause, sind wir ehrlich. Aber war natürlich auch schon ein kleiner Hintergedanke, dass ich schon wusste, dass das ganze Mobil, das Kaffeebike, dass das losging und ich wusste, die hat einen super Durchsatz, daher die konnte ich sowohl fürs Mobil wie auch zu Hause benutzen. Und das ist eigentlich immer noch meine Maschine, die ich heute zu Hause benutze. Ein bisschen anders mit der Mühle, da waren es schon mehrere. Ich habe, wie gesagt, mit der Mackup habe ich begonnen. Mich aber ziemlich schnell mal gestört, dass die keinen Timer hatte und auch Totraum war verhältnismäßig groß.
Ja, immer so ein Thema, der Totraum, ja.
Ja, genau, so ein Klassiker. Hab dann, wie so viele, bin ich auf die Barazza umgestiegen. Die Sette, da war ich zunächst sehr begeistert, aber die war enorm laut.
Das mit der Lautstärke habe ich auch schon oft gehört.
Genau, genau, kennst du das, ja. Aber das Wiegesystem und so, das ist genial, oder? Das ist wirklich toll. Die Qualität der Maschine ist dann halt nicht so toll. Die ging kaputt, ich musste den Motor ersetzen und so weiter. Ja genau. Und ich habe mir dann den großen Bruder gekauft, die Edsmax.
Ja,
die
wunderbar.
Heute noch dort, ja, das ist wirklich eine tolle Mühle. Was habe ich so? Ich habe noch die Kommandante, eine Handmühle, die nehme ich jeweils mit in die Ferien. Oder für Single Dosing, Filterkaffee. Ja, Das ist eigentlich so mein Home-Setup, das ich benötige. Ah ja, habe ich noch was vergessen? Ich habe noch kürzlich einen kleinen Traum. Ich bin schon länger am Liebäugeln mit einer Handhebelmaschine.
Ah ja,
okay. Jetzt lange Zeit gingen die Gedanken hin und her, was will ich kaufen, was Großes, so eine alte Faema. Oder soll es was ganz einfach sein, eine Pavoni. Und am Schluss ist es dann so eine Mittelgeschichte geworden. Ich habe mir eine Elektra Casa Leva gekauft.
Uha, schön.
Ja, genau, aber auch gebraucht. Ich habe eigentlich all meine Maschinen immer gebraucht gekauft, mit Ausnahme der ECM. Ja, und jetzt bin ich dort ein bisschen am Ausprobieren. Ich habe die erst seit einigen Wochen. Das ist eine coole Sache, habe ich wirklich Freude daran.
Ja, das glaube ich. Was für einen Kaffee hast du jetzt da in deinen, in all diesen vielen schönen, tollen, hochwertigen Mühlen im Moment? Was malst du dir so zum Alltag? Filter oder Espresso?
Also Filterkaffee habe ich aktuell gerade keinen, ehrlich gesagt. Nein, habe ich keinen zu Hause. Espresso habe ich verschiedene. Offen ist gerade ein Kaffee von Rast. Das ist eine so mittelgroße Rösterei in der Nähe von Luzern, aus Ebikon kommen die. Ich mag die eigentlich ziemlich gut, weil die, die senden ja wirklich sehr frischen Kaffee zu. Gut, der ist nur einige Tage alt, haben eine große Vielfalt, Preis-Leistung ist gut. Und ich habe jetzt einen Kaffee aus Honduras, ist eher eine dunkle Mischung, aber schmeckt mir ganz gut, so mit Gewürzaromen drin.
Ah, okay. Das ist ja auch lecker, ja. Mag ich auch sehr. Das heißt, du trinkst eher pur oder mit Milch? Oder wie ist das? Das ist ja, weil du sagtest, du bist über Milch gekommen. Bist jetzt ein reiner Espresso-Trinker, oder?
Nein, Milch ist geblieben. Aber ich trinke eigentlich am Morgen gerne einen Cappuccino. Und das ist es dann mit Milch. Also im Verlauf des Tages trinke ich dann eigentlich keine Milch mehr.
Jetzt klingt der Gewürzgeschmack nicht gerade nach Third Wave, ne, oder?
Nein, definitiv nicht. Aber es ist nicht so, dass ich nicht auch die moderneren Röstungen trinke, die eher helleren Röstungen. Es ist nur so, ich mag halt so die Vielfalt des Kaffees. Das heißt, ich finde gerade die hellen Röstungen, die sind so geschmacksintensiv. Ich muss irgendwie gelegentlich meine Geschmacksknospen auch wieder zurücksetzen. Ich kann nicht immer so geschmacksintensive, säurelastige Kaffees oder fruchtige Kaffees trinken. Ich muss einfach gelegentlich auch wieder mal zurück zu den klassischen. Daher, und jetzt ist so ein Moment, ich hatte zuvor von Five Elephants hatte ich was.
Super,
ja, genau. Es war auch ein Filterkaffee, den ich als Espresso zubereitet habe, mit wirklich Präinfusion und langer Bezugszeit. Aber jetzt ist wieder der Moment ein bisschen zurück, bevor ich dann wieder das nächste hellere Experiment in Angriff nehme.
Ja, okay. Nochmal ein bisschen was zu deinem Hintergrund. Du hast einen BWL-Hintergrund und hast auch eine Festanstellung in dem Kontext?
Genau, richtig. Ich arbeite auf einer Schweizer Bank. Ich bin dort in einer Leitungsfunktion, seit beinahe 12 Jahren jetzt.
Okay.
Ursprünglich mal ein BWL-Studium gemacht, das hast du richtig gesagt. Bin dann bei der Bankenaufsicht gewesen und habe anschließend die Seite gewechselt, bin jetzt bei der Bank selbst. Ich arbeite zu 80%. Ich habe einen Freitag, den ich jeweils mit meinen zwei kleinen Kindern verbringe.
Oh, schön, ja.
Daher, das ist so Work-Life-Balance,
ja. Ja, super, okay. Na, dann kommen wir mal zu dem Kaffeemobil, was du da gebaut hast. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, so ein Kaffeemobil selber zu bauen?
Ja, es begann eigentlich damit, dass ich, wenn ich Besuch hatte, haben mich des Öfteren Leute angesprochen und haben gesagt, hey, ich mag deinen Kaffee, der ist wirklich toll, das wäre doch cool, wenn man den nicht nur bei dir zu Hause trinken könnte, sondern vielleicht auch irgendwo auswärts. Und das so die erste Person und die zweite Person kam, habe ich gedacht, ja. Und dann nach der fünften, sechsten, siebten Person habe ich gedacht, okay, vielleicht ist da wirklich was dran.
Könnte ja was dran sein.
Ja, könnte was dran sein. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite war irgendwie, ich interessiere mich wirklich für das Thema Kaffee und ich habe vieles gelesen, ich habe Blogs gelesen, ich habe mich im Kaffeenetz, im Forum war ich sehr aktiv, habe mich dort betätigt und kam so an einen Punkt, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich lerne nicht mehr so viel dazu, wie ich das gerne möchte. Und dann überlegt, will ich mir irgendwelche Barista-Hustle-Accounts kaufen, wo ich theoretisch mehr dazu lernen kann, will ich weitere Blogs suchen und so. Und habe dann gedacht, nein, eigentlich mag ich nicht irgendwelches Wissen, das andere erarbeitet haben, weiter geben, das ich eigentlich gar nicht so verifizieren kann, sondern ich würde gerne eigene Erfahrungen sammeln.
Ja.
Und dann gepaart mit mit eben der Aussage von vielen Leuten, mach doch Kaffee auch für andere, kam dann irgendwann mal der Gedanke auf, so ein Foodbike zu machen. Und viele kaufen sich ja eine Appe, bauen dann diese Appe um, das finde ich absolut toll. Mhm. Es gibt auch bei uns in Bern jemand, der wirklich eine coole Appe fährt, und habe ich gedacht, nein, ich will jetzt nicht die nächste Appe machen, zumal es halt sofort wieder Investitionen sind. Ja, und habe dann gesagt, nein, ich mache das mit so einem Coffee-Bike. Ich finde das eine coole Idee. Und so ist das Ganze entstanden.
Ja, super. Finde ich ja schau. Das war wann ungefähr? Wann hat das seinen Ursprung gehabt?
Das ist etwa vor 2 Jahren. Also ich glaube, ich meine so im April 19 war ich wohl das erste Mal unterwegs mit dem Velo.
Ja, bist du schon ein bisschen dran an dem Thema und schon ein bisschen dabei. Schön. Ja, was man da braucht, ist natürlich eine Maschine, ein Fahrrad und das sonstige Equipment zum Kaffee zubereiten. Lass uns da einfach durch die einzelnen Punkte mal durchgehen. Fangen wir einmal mit der Maschine einfach an. Ja, du hast dich da nicht für klassisch eine Handhebler entschieden, sondern für eine Gastromaschine, Brasilia Lucia. Warum ausgerechnet diese Maschine und wie kam es dazu?
Ja, ist ein bisschen, soll ich sagen, das war so ein überstürzter Kauf. Ja, kann man so sagen. Ich bin so generell, vielleicht ist das noch wichtig zu wissen, ich bin nicht so der Typ, der alles minutiös bis ins kleinste Detail plant, weil das echt dann plötzlich zu viele Hindernisse und dann mache ich es nicht. Daher, ich finde es noch cool, so zu Beginn ist, ich weiß, so wenn man eine Idee hat, ist so eine Anfangseuphorie da.
Mhm.
Und ich finde, dies sollte man ausnutzen.
Ja, also, verstehe ich.
Wenn man die Idee hat und wenn der Schwung, wenn der Elan da ist, dann muss man was machen. Und meine Action war, dass ich ziemlich dilettantisch einfach mal eine Maschine gekauft habe. Ich habe die auf seiner Schweizer Auktionsplattform, die nennt sich Ricardo, habe ich die gekauft. Die war ziemlich günstig. Ich wusste aber, dass diese Maschine verhältnismäßig neu war. Ich habe mich auch damit habe mich darauf eingestellt, dass die wohl nicht so gut gepflegt worden war, dass ich da noch gewisse Reinigungsarbeiten, Entkalkungsarbeiten machen muss. Also ich wusste, da kommt schon was auf mich zu. Und es waren, von der Bedienung her, waren es zweimal A61 Brühgruppen.
Von mir.
Von mir. Ich mag die, ich kenne die, die geben optisch auch noch was her. Also immer im Auge des Betrachters, aber mir gefallen die Maschinen.
Ich glaube, da streiten sich die Geister drüber, ob das jetzt optisch schön oder nicht schön ist. Genau. Aber ich verstehe das, ja.
Ja, genau. Ja, das ist definitiv so. Und dann habe ich mir die einfach so, mehr oder weniger Knall auf Fall, habe ich mir die gekauft, bin die dann holen gegangen und als ich zu Hause angekommen bin, wollte ich die mal anschließen. Da habe ich wirklich, wirklich dilettantisch, oder habe ich realisiert, okay, ja, das hat ja keinen Tank, so wie ich das von zu Hause aus kenne. Okay, Festwasser. Da muss ich mal irgendwie eine Lösung haben, wie ich das hinkriege. Ja, und habe ich dann Lösungen gefunden, dass ich die in den Betrieb nehmen konnte und habe dann festgestellt, okay, die eine Brühgruppe, die bleibt kalt. Dann habe ich dann die Brühgruppe demontiert, habe die entfettet, habe die entkalkt und die blieb dann immer noch kalt. Ja, und so habe ich dann auch die ganze Maschine geöffnet, habe da versucht, kleine Restaurierungen durchzuführen. Und das ist mir eigentlich ziemlich gut geglückt. Ich habe das Wasserstandsglas, habe ich gewechselt, habe aber dann festgestellt, eigentlich war gar nicht das Wasserstandglas kaputt, sondern da war sonst was undicht, habe ich dann mit Teflonband geflickt. Ja, also ich habe dort sehr viel über Kaffeemaschinen gelernt. Ich hatte vorhin eigentlich nicht so viel Ahnung, wie eine Kaffeemaschine wirklich funktioniert. Und das
hilft schon, geändert. Ne?
Ja, ja. Das ist ja jetzt auch wie ein Zweikreissystem wirklich funktioniert, habe das auch mal von innen gesehen und so. Genau, ein anderes Stolperstein, der war auch witzig, war Stromanschluss. Ich hatte keinen, also ich habe nicht realisiert, dass die einen Starkstromanschluss mit 400 Volt hat. Ja, und da musste ich mal schauen, habe ich überhaupt so eine Steckdose, habe dann beim Boiler habe ich eine gefunden.
Ja, ja.
Also war wirklich auch, ja. War eine Geschichte, sag mal so, vom Moment, wo ich die Maschine bei mir zu Hause hatte, bis die dann wirklich funktioniert hat, dafür gingen 10 Monate. Also das ist so schon eine Geschichte, ja.
Ja, das ist so richtig aufwendiges Restaurieren. Wie hast du das gelöst mit dem Strom dann?
Die habe ich dann mit Hilfe eines Freundes, der Elektriker ist, haben wir die dann umgebaut. Ich habe mich da schlau gemacht beim Handbuch, ob man die auch mit 230 betreiben kann. Ja. Und das war der Fall und dann haben wir die umgebaut und so hat es dann geklappt.
Ja gut, weil das würde ja dann schwierig werden, unterwegs überall so hoch abgesicherte Stromanschlüsse zu kriegen. Ne?
Ja,
muss man schon auf 230 Volt dann runterbauen.
Ja.
Ja, Mensch, 10 Monate, eine lange Zeit, aber du hast viel gelernt. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist ja so eine, sowas ein bisschen wie eine Restaurierung, ja, vielleicht nicht ganz, aber geht ja in die Richtung. Und ich glaube, ich habe auch das erste Mal, als ich meine eigene Maschine so richtig aufgebaut habe, überhaupt erst verstanden, wie eigentlich Espressomaschinen funktionieren. Ja. Ich glaube, das ist ganz hilfreich, ja. Also don't do that at home, aber ich denke, da kann man wirklich viel lernen drüber.
Ja,
du hast dich nicht für einen Handhebler entschieden. War das eine bewusste Entscheidung oder?
Ja, also was mir mal zeitlang durch den Kopf ging, war natürlich der ganze Standort oder ich sag mal so die Stromunabhängigkeit
genau.
bei Standorten. Oder? Mhm. Und da gibt es gasbetriebene Maschinen. Dann habe ich mir überlegt, ob ich mir eine gasbetriebene Maschine kaufen sollte. Aber ich habe dann einfach gedacht, ja, ich habe da viel drüber gelesen, da war mir unsicher. Mhm. Dann hast du immer noch das Problem, dass du Strom brauchst für
die Mühle.
Für die Mühle, genau. Mhm. Okay. Und außerdem gibt es Generatoren, die man mitnehmen kann, wenn man wirklich Strom braucht. Also ich habe dann am Ende eigentlich, habe ich gesagt, ich kaufe mir etwas, was ich kenne.
Mhm.
Weißt du? Mhm. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine Erfahrung mit Handhebelmaschinen. Mhm. Und wenn ich jetzt zurückschaue und denke, welche Erfahrungen ich machen musste mit einer Maschine, die ich vermeintlich dachte, die ich kenne,
ja.
dann wäre das wahrscheinlich mit einer Handhebelmaschine ja, wäre das nochmal ein Stück anspruchsvoller geworden. Ich habe mir zwischenzeitlich aber immer wieder Gedanken gemacht, weil halt die Handhebelmaschinen optisch wirklich sehr schön sind, oder? Die, die geben wirklich was hin, her. Mhm. Auch bei vielleicht so für Caterings an Hochzeiten wäre das schon was Tolles. Habe mich dann auch mit gewissen Leuten im Kaffeenetz ausgetauscht. Mhm. Häufig sind diese Maschinen halt extrem schwer und bei so einem Kaffeemobil ist Gewicht, da kommen wir dann später noch drauf, ist ein Thema.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Okay, ansonsten hast du jetzt ja auch noch, vorhin auch glaube ich erwähnt, du benutzt auch deine Lamazoko jetzt mittlerweile auf dem Kaffeebike, sozusagen je nachdem, wie du es brauchst. Also die ist auch noch da für zu Hause und fürs Kaffeebike da.
Ja, richtig. Mhm. Also es ist ehrlich gesagt, ist primär die da. ja, weil ich habe es vorhin kurz erwähnt, Gewicht ist ein Thema, die zweigruppige ist meines Wissens über 60 Kilo schwer. Also ich kann die nicht alleine heben. Ja, die ist wirklich schwer.
Oh, das ist aber echt richtig viel, ja.
Es gibt leichtere, aber die meisten sind mindestens 40 Kilo schwer, wenn die zwei Gruppen haben. Und die Mazoko, die ist deutlich leichter, die ist etwas über 30, die kann ich alleine heben.
Kannst du alleine wenigstens eine Woche.
Genau. Ja. Hm. Und es hat sich dann auch gezeigt, dass ja, es gibt wirklich wenige Fälle, jetzt in meinem Fall, wo ich eine zweigruppige Maschine wirklich brauche. Mhm. Der Vorteil ist halt, dass ich bei der zweigruppigen mit einem Wassertank arbeiten kann.
Ja, da wollte ich gerade mal gucken. Also wie ist das überhaupt mit dem Wasseranschluss? Festwasser ist ja wahrscheinlich meistens eher nicht so auf den Events. Oder wenn du irgendwo stehst, wie läuft das mit dem Wasser dann?
Ja, genau. Das war auch mit ein Grund, weshalb das Ganze 10 Monate gedauert hat. Ja, also Festwasser müsste man jeweils noch die ganzen Brita-Filter mitnehmen, wenn die nicht vor Ort verbaut sind, oder BWT-Filter und die ganzen Filteranlagen, das ist dann schon sehr aufwendig. Mhm. Deshalb ist eigentlich der beste Weg und der Weg, den ich jetzt gehe, ist mit einem externen Tank. Ich habe einen 12-Liter-Tank und die Maschine ist in der Lage, das Wasser aus diesem Tank selbst anzusaugen.
Okay, das ist bei der Lamazoko auch so oder ist das nur für die Brasilia?
Das ist für die Brasilia, die Mazoko könnte das auch, aber ich müsste die umbauen auf Festwasser. Ich habe zu Hause kein Festwasser.
Ah ja.
Das würde dann bedeuten, dass ich jeweils fürs Catering das umbauen muss. Deshalb habe ich auch gesagt, einer der Vorteile, die die große Maschine hat, ist, dass ich sie mit dem externen Tank betreiben kann. Oder die Mazoko, die betreibe ich mit dem internen Tank und der ist deutlich kleiner. Also da muss ich dann während den Caterings, muss ich jeweils Wasser nachfüllen in den Tank. Und das ist, wenn es stressig wird, sicherlich nicht ganz optimal.
Nee, gerade wenn es wirklich mal mehr zu bedienen gibt, ne, dann ist das ein Hemmschuh, wo man irgendwie nicht gerne drauf warten will. Das kann ich mir gut vorstellen.
Genau, also wenn du da die Leute, die da zuschauen, wie du Wasser nach gießt oder wie du das Abtropf, die Abtropfschale ablehnen musst.
Und so,
ja, das ist ein bisschen, das ist nicht so optimal.
Ja, da bietet sich natürlich so eine Gastromaschine an, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und wie ist das mit der Wasserqualität? Du hast schon erwähnt, die ein oder anderen Dinge, die man tun kann. Wie machst du das jetzt, um deine Wasserqualität vor Ort hochzuhalten, sage ich mal?
Ja, es ist halt das Thema Kalk ist wahrscheinlich das größte Problem. Mhm. Also wenn du dann den Tank einfach füllst vom Wasserhahn, dann hast du häufig zu viel Talg. Das verkalkt dir die Maschine, dann musst du die in die Wartung geben. Mhm. Und als ich mal in Deutschland war, war ich bei Stoll Espresso. Mhm. Dort habe ich mir so BWT-Pads gekauft. Ja. Die kannst du in den Tank legen und dann entkalken die das Wasser. Die sind aber verhältnismäßig teuer und es dauert, also ich habe dann gemessen jeweils, Wasserhärte vor Pads, Wasserhärte nach 6 Stunden, nach 12 Stunden und so weiter, habe ich da ein bisschen Messungen vorgenommen und habe gemerkt, es braucht für einen vollen Wassertank braucht es 24 Stunden, um wirklich, dass ich dann die Wasserhärte habe,
ja. Das ist benötige. Zu viel Vorlauf dann, ne?
Ja, das ist zu viel Vorlauf. Und auch hygienisch, wenn du die kannst du dann mehrere Monate, kannst du die einsetzen und ich finde es dann hygienisch ein bisschen grenzwertig. Ja.
Ja, wenn man die jetzt nicht rund um die Uhr benutzt, meinst du, ne? Ja, genau. Ja, klar, logisch. Da gehen ja Zeiten dazwischen drauf, wo man dann nicht unterwegs ist oder so, ja.
Genau. Ja, deshalb, ich habe mich eigentlich von den Pads habe ich mich verabschiedet, habe mir auch noch überlegt, ob ich irgendwie eine Umkehrosmose-Anlage bei mir installieren will. Das habe ich dann auch nicht gemacht, das war dann auch zu aufwendig. Mhm. Und heute arbeite ich eigentlich mit Flaschenwasser. Also ich kaufe mir da, sei es Volvic oder sonst irgendwie ein Wasser, das eine gute Härte hat. Mhm. Gegebenenfalls muss ich es noch verschneiden mit normalem Wasser. Mhm. Und was immer gut ist, ist, dass man die Wasserhärte des Standorts, wo man das Catering macht, dass man die Wasserhärte dort prüft, weil wer weiß, vielleicht ist das Wasser dort ausreichend weich. Das ist mir auch schon mal passiert, dass ich Flaschenwasser mitgeschleppt habe, obwohl ich einfach dort das Wasser anzapfen hätte können.
Ja, naja, klar, das ist natürlich auch alles, das muss man alles mitnehmen, ne? Ich meine, je nachdem, wie groß so ein Event ist, kommt da ja einiges an Wasser zusammen und wenn man vor Ort das Wasser nutzen kann, ist es natürlich das Beste, was man haben kann, ja? Und das checkst du denn im Internet, ja, oder?
Ja, da gibt es so Seiten von Wasserwerken, wo du schauen kannst, wie hart das Wasser ist vor Ort, ja.
Mhm. Ja, ja, das kenne ich hier auch, ja. Ist ganz, eigentlich eine schöne Sache. Kann man sich nicht immer an jedem Ort drauf verlassen, aber ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Orientierung. Okay, gut. Wasser, Maschine. Wie sieht's denn aus mit der Mühle? Was ist da deine Mühle der Wahl für das Ganze?
Ja, ich habe da eigentlich zwei Mühlen. Die eine, die habe ich auch von einem Freund, also Freund, das war damals noch nicht ein Freund, das war jemand in Bern, der die verkauft hat. Mhm. Das ist ein guter Freund von mir. Mhm. Das ist eine Mahlkönig, eine K30, die ich dort benutze. Mhm. Finde ich eine wirklich tolle Mühle. Hat auch den Vorteil, dass man mit den Pro-M-Scheiben, dass man die umrüsten kann und dann unimodal malen kann, wenn es dann wirklich mal hell werden soll.
Ja.
Da ist das die eine Mühle, die ich habe, und die zweite, da das ist eine Fiorenzato, die ich gekauft habe, ist auch eine gebrauchte Mühle. Mhm. Ich habe beide Mühlen gebraucht gekauft. Die habe ich in Zürich in der Nähe gekauft von jemandem, der mir auch bei der Kaffeemaschine bei der Brasilia geholfen hat, gewisse Entkalkungen durchzunehmen mit Ultraschallbad und so.
Oha, mit Ultraschall, also die ausgebaut und dann richtig.
Ja, ich glaube,
das ist schon cool, ne?
So also gemacht, so richtig eine Entkalkung. Ja, weil die war wirklich stark, stark verkalkt.
Ja, ja, da kann man dann mit Zitronensäure manchmal auch nicht mehr durch, ne?
Nein.
Kann ich gut nachvollziehen. Ja, zwei gute Mühlen. Zwei Mühlen dann, um unterschiedliche Dinge auch im Mahlgrad zu haben für unterschiedliche Zubereitungen, nehme ich an, oder?
Ja, genau. Also, das ist eigentlich die Idee. In der Schweiz, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber bei uns in der Schweiz wird häufig auch verlängerter Kaffee, man nennt das jeweils Kaffee Creme, ich glaube, ihr nennt das Schümli, wird häufig getrunken. Und ja, ich finde, Schümli, es braucht einen eigenen Mahlgrad. Also ich mahle gerne den Kaffee deutlich grober für Schümli.
Okay.
Mhm. Genau, und deshalb habe ich zwei Mühlen dabei. Eigentlich. Das eine ist die Espresso-Mühle, das andere ist die Schümli-Mühle oder die Kaffee-Creme-Mühle. Ich habe auch schon, wenn ich keinen Schümli hatte, dass ich einfach beide Mühlen gebraucht habe für unterschiedliche Kaffees, einen dunklen Kaffee, einen hellen Kaffee.
Ja, ja, klar.
Es ist einfach mehr Flexibilität. Ich hätte auch noch die Edsmax zu Hause, die ist ja Single-Dosing-fähig. Daher könnte ich dort auch mehrere Kaffees anbieten. Also ich bin mühlentechnisch eigentlich sehr gut aufgestellt.
Ja, Ja, gut, ja. Und wenn du denn mit deinem Rad irgendwo bist, dann hat da, also dann musst du natürlich auch für diese ganzen elektronischen Geräte eben Stromversorgung haben. Das ist klar, ne? Ja, also das genau. Kann man natürlich mit Generatoren machen, aber naja, gut. Und dann ist natürlich auch besser, wenn man zwei Mühlen hat. Aber es braucht Platz auf dem Fahrrad. Kommen wir mal zum Fahrrad. Was für ein Fahrrad hast du dir denn da ausgesucht? Also was ist das für ein Fahrrad, was du da benutzt?
Ja, das ist ein Christiania-Bike, das ist ein Lastenfahrrad.
Dänisch aus genau, Kopenhagen, richtig. Ne?
Genau, es gab da, ich bin da aufmerksam geworden auf die Backfiets, das ist die holländische Version und habe dann jeweils nach sowas Ausschau gehalten und es war wirklich Zufall. Das war, ich war bei der Arbeit und da ist ein Arbeitskollege von mir gekommen und hat gesagt, hey, du wolltest doch da so ein Café-Bike bauen. Mhm. Der Trödler gleich am Sack, der hätte da so ein Lastenbike, das er verkauft und da bin ich da hingefahren, mit dem gesprochen und hab das dann gekauft.
Ja, Christian, ja, schön, ist auch so, super solide, stabil, ne? Also das ist so richtig gutes Lastenrad und gebraucht dann vielleicht auch nicht ganz so teuer gewesen, nehme ich mal an, die kosten ein bisschen.
Nein, ich hab wirklich wenig bezahlt, es hat auch nicht unterstützt, also es ist wirklich... Es ist anstrengend, das zu fahren. Ja. Aber die Schaltung, also was Wichtige war, die Schaltung ist in wirklich einem, auch das Fahrrad allgemein ist in einem sehr guten Zustand. Daher musste ich nicht auch noch das Fahrrad restaurieren.
War ich schon froh. Ja, das ist eine gute Basis, wenn man da drauf aufsetzen kann, ja. Restaurieren, Handwerk, wie sieht's aus bei dir? Du hast das Bike dann gekauft und wie bist du denn da rangegangen an dieses Aufbearbeiten des Bikes, damit da am Ende auch ein Kaffeemobil bei rauskommen kann.
Ja, also ich habe dort zunächst, ich hatte keine Ahnung zu diesem Zeitpunkt, wie das genau aussehen soll. Ich habe einfach gewusst, ich nehme dieses Bike und das wird ein Kaffeemobil. Wie ich das dann so häufig mache, wenn ich Ideen brauche, gehe ich auf Pinterest. Habe ich mir dort verschiedene so Kaffeebikes angeschaut, mir Notizen gemacht, habe mir Links abgespeichert und einfach dort die Ideen gesammelt, was ich toll finde und was mir weniger gefällt. Und so ist eigentlich die Idee, wie das Ganze dann mal aussehen soll, ist so gereift. Und dann war es eigentlich die große Herausforderung, war die Platzverhältnisse, das Gewicht und so, dass das Ganze dann auch wirklich in der Praxis einsetzbar ist. Und ich habe mir dann so ein Modell gebaut. Ich habe wirklich aus Karton habe ich das Bike in einem kleinen Maßstab habe ich das nachgebaut, habe mir da die Mühlen ausgeschnitten, die Maschine habe ich mir ausgeschnitten und habe dann so berechnet, wie groß die Fläche sein muss, damit ich dort vernünftig arbeiten kann.
Ja, um zu gucken, wie viel Fläche habe ich am Ende, wie viel passt noch rauf und wie handlich wird das dann, ja?
Genau, und habe das auch aus verschiedenen Perspektiven gemacht, weil im Bike drin gibt es ja auch noch Dinge, die sind zum Beispiel der Wassertank, der ist im Bike, das muss schon ein bisschen optisch auch ansprechend sein. Die Kabelrolle mit der Verzweigesteckung, die ist im Bike drin, Abwasser ist im Bike drin, dann ist ein bisschen Stauraum. Und so habe ich versucht, das Ganze zu modellieren, wie viel Platz das alles braucht, dass ich das ordentlich verstauen kann.
Ja, vielleicht für alle, die das Fahrrad, die Christiania-Bikes nicht kennen, das ist so ein klassisches Bike, wo vorne halt eine Riesenkiste ist im Grunde genommen, ne?
Genau.
Am Lenker dran. Da hat man im Grunde genommen sowas wie eine riesengroße Kiste, die sich dann eben, lenkt die sich eigentlich mit? Ich weiß das gar nicht.
Ja, die lenkt sich mit,
ja. Lenkt sich mit, ja. Naja, gut. Und da hast du dann oben eine Platte raufgebaut. Wie ist das? Hast du da eine eigene Werkstatt oder wie hast du das gemacht?
Ja, also ich habe bei uns im Haus haben wir schon so ein Hobbyraum ist das. Das Problem war halt, dass ich nicht, also erstens mal wäre es ziemlich schwierig geworden, dieses Bike in den Keller zu transportieren. Das wäre zu eng gewesen, das hätte so nicht geklappt. Ich habe die Kiste mal drabgenommen und habe die schon auch in der eigenen Werkstatt ein bisschen bearbeitet, aber habe ziemlich schnell mal gemerkt, jetzt fällt mir die Schraube und dann fällt mir jenes und das kann ich nicht sauber die Kanten schleifen, da fällt mir das. Und da habe ich einen Freund von mir angerufen, er ist Schreiner, hat eine eigene Schreinerei.
Optimal, ja.
Genau, und habe gefragt, ob ich eventuell seine Räumlichkeiten benutzen darf. Habe dann von der Arbeit zwei, drei Tage freigenommen und habe das Bike dorthin gebracht und das dann bei ihm zusammengebaut. Und das Gute war, dass ich einerseits all das Equipment hatte, das ich benötigte, Und andererseits war professionelle Hilfe vor Ort, wenn ich irgendwie unsicher war, wie ich was machen soll, dann.
Naja, das kann Schreiner, ich. Genau. Das kann ich gut. Das ist natürlich super, wenn man da so professionelle Hilfe hat. Das heißt also, von der Logik her hast du gesagt, du machst dir erstmal dein Modell fertig, guckst genau, was du machen willst, wie du es verstauen willst, was du am Ende auch bauen willst und bist dann mit deinem, ich sag mal, Design am Ende dann in die Werkstatt gegangen und hast das in kürzerer Zeit dann auch zusammengebaut gekriegt, oder?
Ja, genau, das waren 2,5 Tage, die ich, glaube ich, am Ende investiert habe.
Naja, das ist ja eigentlich dann überschaubar. Also das ist ja vom Aufwand, wenn man jetzt sagt, du hast für die Maschine vielleicht 10 Monate gebraucht, bis du da eine lauffähige Maschine hattest. Das Fahrrad war dann also eigentlich nicht das Problem. Gute Voraussetzungen, wenn man das Fahrrad sich aussucht, eine gute Vorstellung, wie man was bauen will und natürlich die Räumlichkeiten, um sowas auch umzusetzen, dann geht das relativ zügig, ja?
Ja, es gab schon noch einige Dinge, die ich dann, also zum Beispiel, es war nur so wie ein Rohbau, ich habe dann das Ganze noch lackiert und gestrichen, ich musste noch das Logo, habe ich dann noch auf eine Folie gedruckt und aufgeklebt, das habe ich dann auch, habe ich professionell machen lassen, weil das ist ziemlich heikel. Ja, und dann habe ich noch Sattel habe ich gewechselt, ich habe neue Pneus aufgezogen. Also ich habe dann schon einige Dinge noch gemacht am Fahrrad, aber das konnte ich dann von zu Hause aus machen.
Ja, gut, okay, die schwergewichtigen Sachen dann vorab gemacht und mehr oder weniger hübsch und rund gemacht dann zu Hause, ja. Okay.
Das ist auch vorzu, das ist noch nicht abgeschlossen,
da kommt immer was dazu, ne?
Ja. Schon mehr so ein Thema, das ich schon länger mal möchte und so, also da gibt es immer wieder Ideen.
Ja, ist auch immer eine schöne Beschäftigung, ne? Also ich meine, genau. da sieht man ja auch direkt immer, was man umsetzen kann. Ich kann das gut nachvollziehen. Mag das auch am Fahrrad zu schrauben und dann da auch Nutzen wieder von zu haben. Wie ist das mit dem Nutzen? Kannst du das Fahrrad überhaupt noch fahren?
Ja, was soll ich sagen? Ja, also ich kann es grundsätzlich fahren, aber ich fahre es primär mit meinen beiden Jungs. die sitzen da gerne drauf und dann drehen wir eine Runde gemeinsam. Aber wenn ich wirklich das volle Equipment dabei habe, also jetzt auch schon nur die kleine Maschine mit diesen beiden Mühlen, das ist ein guten gerne 60 Kilo und das wäre dann zu gefährlich.
Ja, das ist auch schwierig dann. Ne? Ja, will man auch nicht länger mit rumfahren dann. Das ist ja sehr anstrengend. Ne? Das heißt also, grundsätzlich fahrbar ja, aber in erster Linie, wenn du dann zu irgendwelchen Events gehst, dann transportierst du das Fahrrad dahin.
In den meisten Fällen, ja.
Okay, gut, okay. Ja, kommen wir mal zum Kernthema. Was für einen Kaffee hast du denn da irgendwie? Welchen Kaffee benutzt du denn da? Und wie wählst du den Kaffee aus, den du denn da ausschenkst?
Ja, also ich habe gesagt, dass ich die Mühle von jemandem gekauft habe in Bern über eine Auktionsplattform und der arbeitet im Adrianos in Bern. Und er hat mir gelegentlich geholfen mit Tassen und sie haben mir auch mal
Mühlen darf man gegeben. Nicht vergessen, man braucht auch noch Tassen.
Genau. Also das ganze Netzwerk, weißt du, allgemein kann man sagen, das Netzwerk in du kannst schon alles selbst machen und alles selbst kaufen, aber jetzt schon nur in dieser Zeit, wo wir gesprochen haben, oder? Schreiner, eben Tassen, Kaffee, das läuft alles auch ein Stück weit über Netzwerk. Also das Netzwerk ist in so einem Geschäft enorm wichtig. Und Adrianos hat mich dort von Beginn weg ziemlich gut unterstützt. Also eigentlich sehr gut, nicht ziemlich gut, aber mich sehr gut unterstützt. Und ich finde den Kaffee, den sie ausschenken, finde ich sensationell. Der ist wirklich gut. Und ich habe, deshalb habe ich auch den Kaffee dort eigentlich immer bezogen. Das ist ein brasilianischer Kaffee, den ich häufig verwende. Der nennt sich Silvestre. Und der Vorteil an diesem Kaffee ist, dass er passt, er ist nicht zu fancy, also Leute, die ihn das erste Mal trinken, er hat eine angenehme Säure, ist nicht nur so eine dunkle Röstung, ist wirklich so, ist sehr klassisch zum Trinken, er hat genug Kraft für in Milchgetränken durchzustechen, daher, ich finde den wirklich toll, so ein Alltagskaffee, nenne ich den jetzt mal.
Naja, gut, ich meine, was halt Alltag? Unser Alltag sieht natürlich anders aus wie der vielleicht von meiner Mutter, die ihren Filterkaffee milliliterseitig aufgießt. Aber ich glaube, daraus zu hören, dass es schon ein Kaffee ist, der eben nicht langweilig ist, also der so ein bisschen auch in verschiedene Richtungen sich einsetzen lässt. Und das ist natürlich sehr positiv. Oder man muss halt viele verschiedene Kaffees mitnehmen und in Richtung Single-Dosing gehen, wenn man da variabler, flexibler sein will, ne?
Ja, genau. Es ist dann auch die Frage, was du willst oder was die Kundschaft will, oder? Es ist halt, wenn du Kaffee ausschenkst an einem Markt beispielsweise und dann hast du 4 verschiedene Kaffees dabei, dann ist das spannend und jetzt in einer Kaffee-Bubble-Nerds wie du und ich, die finden das toll, oder? Aber 9 von 10 Leuten,
die wollen einfach einen Kaffee, ne?
Ich mag einen Kaffee, oder? Und dann trinken sie den Kaffee verlängert mit Zucker und Sahne und ja.
Na ja, klar.
Deshalb auch ein bisschen, es ist noch wichtig, oder? Aber wenn ich sage jetzt mal, an ein Food-Festival gehe, wo es wirklich darum geht, die Vielfalt des Essens, Genuss, wenn das Themen sind, darf man gerne auch ein bisschen mehr Kaffee mit.
Bisschen unterschiedliche Kaffees, ja genau. Klar, da will man dann auch ein bisschen individueller drauf eingehen. Ne? Aber irgendwo habe ich mal gelesen, ich glaube in deinem Thread, dass du eben auf gleichbleibende Qualität sehr viel Wert legst und da eben auch den Fokus auf Konstanz hast. Das ist schon irgendwie dir wichtig, da irgendwie, ich sag mal, wenn du den Kaffee da aussuchst, einen Kaffee zu haben, der auch in einer Zeit X danach immer noch in derselben Konstanz so zu verarbeiten ist, wie du ihn kennst, oder?
Ja, das ist halt auch, sag ich jetzt mal, der Effizienz ein bisschen geschuldet. Zu Hause ist das für mich absolut okay, wenn es dabei Röstern Schwankungen gibt. Das ist halt eine Beobachtung, die ich häufig mache. Häufig werden kleine Röster mit guter Qualität gleich gesetzt und haben häufig auch hohe Preise für ihren Kaffee und das stimmt, der ist in der Regel gut. Aber ich habe schon des Öfteren festgestellt, gerade wenn sie frisch beginnen zu rösten, dass das Schwankungen gibt. Ob das jetzt gewollt ist, weil sie noch laufend ihr Rezept anpassen oder ob das einfach ist, weil halt die Konstanz noch fehlt im Moment, das will ich und kann ich nicht beurteilen. Aber das ist einfach das ist eine Beobachtung, die ich mache. Und zu Hause finde ich das interessant, finde ich das spannend. Hingegen im Gastro ist das nicht gewünscht. Oder ich kann nicht jedes Mal die Mühle wieder aufs Neue ganz perfekt einstellen und dann erwarte ich einen solchen Kaffee und plötzlich schmeckt er anders und dann finde ich das speziell. Also ich brauche da eine gewisse Konstanz.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, das ist auch sowieso in dem Gastro-Bereich ist das ein Qualitätsmerkmal. Ich habe das auch schon an verschiedenen Stellen gehört, dass eben gerade die Konstanz, dass die, ja, letztendlich die Barista sich darauf verlassen können, dass der Kaffee so ist, wie sie ihn kennen, dass das im Gastrobereich ein ganz großes Kernthema ist. Ne?
Ja, gerade wenn du noch irgendwelche Signature Drinks machst oder wo du wirklich den Kaffee abstimmst auf Zutaten, die du mitmischst in den Getränken, und dann hast du plötzlich einen anderen Kaffee, das geht da nicht.
Nee,
du musst das ganze Rezept anpassen, das kannst du nicht jedes Mal machen.
Das ist auch uneffektiv, wenn du da immer nachtunen musst und immer gucken musst, passt das nicht. Das kann ich gut nachvollziehen. Wenn du jetzt deinen Kaffee aussuchst, dann erarbeitest du dir da selbst deine Rezepte oder machst du das mit den Kunden? Wie läuft das, wenn du Events besuchst? Also
ja, das variiert natürlich. Also wenn ich das, sag ich mal, den Event auf eigene Rechnung besuche. Im Stil von, das ist ein Markt und ich gehe dorthin und die Einnahmen sind für mich, ich habe wie keine, es ist nicht ein Auftrag, dann mache ich das selbst. Ja, dann entscheide ich, welchen Kaffee, das ich nehme und dann schenke ich den dort so aus, wie ich den für richtig finde, für gut halte. Es hat aber auch schon Anlässe gegeben, das waren primär Hochzeiten, wo ich wirklich mir die Zeit genommen habe mit dem Brautpaar, einen Kaffee anzuschauen, zu schauen, was gibt es für verschiedene Kaffees, eine kleine Kaffeeberatung gemacht habe. Und dann wird es gemeinsam einen Kaffee ausgesucht, haben gemeinsam das Rezept gemacht, das verköstigt und dann so getunt, dass es wirklich passt für das Brautpaar.
Ja. Ja, so ganz individuell dann praktisch, ne? Genau. Ja, das bringt uns eigentlich schon zu dem Teil der Vermarktung und der administrativen Sachen, die ja, Marketing ist immer Teil dessen, ne? Also der Kaffee alleine genügt nicht. Wie ist das? Du besuchst Events, was sind das für Events? Hochzeiten hast du schon erwähnt. Was ist das? Markt, Hochzeit?
Ja, es ist unterschiedlich. Wie gesagt, 2 Jahre sind dann halt doch nicht so lange, wo ich das Ganze mache, als dass ich jetzt hier auf eine riesen Palmarès zurückschauen könnte. Es gab Hochzeiten, die ich gemacht habe. Es gab Märkte, wo ich, da habe ich ein bisschen umgestellt, oder die Events wie Hochzeiten, die waren jetzt während der ganzen Corona-Pandemie, waren die halt weniger.
Na klar,
ein Thema, da war ich ein bisschen zurückgebunden und da musste ich mich ein bisschen anders oder ein bisschen neu orientieren. Und da habe ich auch zeitweise hatte ich einen fixen Stand jeden zweiten Samstag an einem Markt.
Das geht ja immer noch. Während Corona ist ja das draußen Ausschenken an einem Stand immer noch möglich, ne?
Genau, das ging bei uns. Aber ich habe beispielsweise, ich habe wirklich cooler Anlass war, ich habe mal eine Golf-Trophy gemacht. Das ist ein bekannter Fußballverein hier in Bern, das ist der BSC Young Boys. Und die machen jeweils von ihrem Präsidentenclub machen die ein Golfturnier. Und da bin ich mit einer Agentur zusammen, war ich bei Loch 5. Und da bei Loch 5 gab es Eis und Kaffee. Und da sind einfach so Flights vorbeigekommen, die dann jeweils Kaffee getrunken haben. Und wir sind dann den ganzen Tag, waren wir dort, es war perfektes Wetter. Ja, war eine sehr coole Sache.
Ach, das klingt schön, ja.
Genau, ich habe auch mal einen Firmenanlass gemacht mit, ja, das waren viele Leute, das waren 700 Leute. Und da war aber die Idee eigentlich, das haben wir in Form einer Degustation aufgebaut. Da hatte ich drei verschiedene Kaffees, wirklich klassisch dunkel. Dann hatte ich einen äthiopischen Kaffee dabei und einen, was war das? Einen Malabar, genau. Mhm. Also was Nussiges. Und da konnten die Leute diese Kaffees verkostigen und die Unterschiede eben in den Cafés herausspüren. Das war auch eine coole Sache. Ja, also es gibt da immer wieder so spezielle Events, Store-Eröffnungen. Einmal an einem Optikgeschäft, an einer Eröffnung war ich dabei. Ja.
Ah ja, okay. Und du machst das dann allein alles? Also wenn du so viele Leute bedienst, geht das denn allein?
Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an. Also jetzt gerade bei dem Anlass mit 700 Leuten habe ich den Ausschank, den habe ich selbst gemacht, aber ich hatte natürlich Leute, die mir Geschirr, Besteck vorbereitet hatten, die auch mir halfen, die Tassen abzuräumen, die auch gewaschen haben. Mhm. Genau, das war so, das war mit 700 Leuten auch nur möglich, weil das Ganze so in Form eines Food Festivals aufgebaut war, da hat sich das Essen hat sich über circa 3 bis 4 Stunden verteilt. Mhm. Deshalb war das möglich. Aber wenn ich jetzt irgendwie eine Hochzeit für 300 Leute machen müsste, das könnte ich nie und nimmer alleine machen. Das würde so nicht gehen. Mhm.
Ja, naja, klar. Und von der Zubereitung her, machst du da das ganze Programm mit Kaffee abwiegen und Latteart und einem richtig einmal komplett jeden Kaffee volle Energie?
Ja, nein. Also Latte Art gehört für mich ein Stück weit dazu. Ich schenke eigentlich keine Cappuccinos aus ohne Latte Art. Das ist für mich so das Gegeben. Das ist auch das, was die Leute erwarten. Mhm. Ein bisschen anders ist es mit Abwiegen. Also ich habe nicht Zeit, einen Kaffee vorher abzuwiegen, nachher abzuwiegen. Das ist nicht, nein, das geht nicht. Nein, da muss ich mir vertrauen, dass die Mühle exakt malt. Und das tut sie in der Regel. Daher, das bringt eine gute Konstanz hin. Ist einfach wichtig.
Ja, da ist genau der Punkt wieder mit der Konstanz. Ne? Hast du einen Kaffee, auf den du dich verlassen, eine ganze Mühle und eine Maschine, dann ist die Konstanz halt dabei höher und du musst nicht jedes Mal alles nachwiegen. Ne?
Ja, ja. Ja, definitiv. Also das ist, was wichtig ist, ist dass die Hopperfüllung. Oder wenn du den Hopper hast auf der Mühle, dass der jeweils, dass du immer ein gewisses Mal
ausmachst, den gleichen Druck Menge hast. Ne?
Bohnen drin hast, dass du einen Druck hast. Ja, weil sonst plötzlich. Ja, ist dann wirklich nicht mehr so toll.
Das variiert, ja. Man staunt immer, dass das wirklich einen Unterschied macht. Und ich weiß gar nicht, wie das heißt, du füllst dann, du hast da den kompletten Nachschub da und musst vorher dir immer einen Kopf machen, wie viel Wasser brauche ich, wenn du jetzt kein Wasser vor Ort hast, wie viel Kaffee brauche ich. Das hast du dann so im Gefühl, weil du weißt ungefähr, wie viele Leute auf dem Event da sind. Das schätzt du dann ab und bist da irgendwie mit dir selbst irgendwie so klar, dass du weißt, wie du das dann steuerst. Ne? Ich wüsste jetzt gar nicht, wenn ich irgendwo hinfahre, wie viel Kaffee brauche ich denn da oder wie viel Wasser, ja?
Ja, genau. Also Wasser nehme ich immer zu viel mit. Weißt du, Flaschenwasser, das ist wenig schlecht, das verdirbt nicht. Daher, das kannst du eigentlich nicht genug dabei haben. Das ist halt ein Gewichtsthema, aber das musst du in Kauf nehmen. Mhm. Das zweite ist Kaffee, da habe ich auch eine gute Lösung mit, wenn ich den Adrianus-Kaffee brauche, da kann ich den, wenn ich zu viel Kaffee habe, kann ich den geschlossenen Kaffee, den kann ich zurückbringen.
Ah, das ist natürlich ein super Deal, ja.
Das ist super, also Konsignationsware, sagt man dem. Mhm. Und aber häufig brauche ich den halt dann zu Hause. Also ich nehme ja nicht. Ja, sag jetzt mal, also ja, das ist häufig vom Ausmaß her ist es dann so, dass ich den auch zu Hause trinken kann, der wird nicht so schnell schlecht.
Ja, na klar.
Schwieriger ist das Milchthema, oder? Du weißt nie genau, was dich für eine...
Wie deine Zielgruppe gerade ist.
Die Zielgruppe, ne? Genau. Was erwarten dich für Leute? Ist es ein Cappuccino? Eine Cappuccino-Zielgruppe? Ist es eine Espresso-Zielgruppe? Das ist sehr unterschiedlich. Und wo man sich ein bisschen darauf verlassen kann, ist, dass Abend wird weniger Cappuccino getrunken als am Morgen. Das ist eigentlich klar. Also daher, wenn ich 100 Leute erwarte, dann nehme ich, wenn der Event am Morgen ist, deutlich mehr Milch mit, als wenn der am Abend ist. Was natürlich eine Möglichkeit wäre, wäre die UHT-Milch. Aber das habe ich bisher gesagt, das lässt sich nicht mit meiner Philosophie vereinen. Daher nehme ich frische Milch.
Okay, die auch, ist dann nicht so lange haltbar, da muss man schon ein bisschen planen. Genau, ne? Da kannst du nicht mehr zu Hause alles aufbrauchen nachher, wenn du zu viel Milch hast. Ne?
Absolut, und auch die Kühlkette, die muss natürlich, du hast Vorschriften, die muss durchs Band immer gekühlt sein.
Hast du den Kühlschrank dabei, einen kleinen, oder wie machst du das?
Ja, in der Regel habe ich eine Kühlbox dabei.
Ah, okay.
So eine Styropor-Kühlbox, das ist ausreichend. Ich frage jeweils, ob es vor Ort Kühlschränke gibt, die nehme ich nicht selbst mit.
Das ist definitiv. Irgendwann ist auch mal gut, ne? Also so viel kriegt man auch nicht unter. Ne? Ja, kann ich schon nachvollziehen.
Ja, und was natürlich ein spannender Trend ist, eine gute Entwicklung ist das Vegane, das langsam kommt. Also habe ich früher am Markt, einen halben Tag habe ich vielleicht einen veganer Cappuccino gekauft und heute brauche ich deutlich mehr als ein Liter. Ich nehme da jeweils eine Hafermilch.
Hafermilch, okay.
Nehme ich eine Hafermilch, ja, ich mag die am besten. Und das ist auch was, also die muss man dann, ist dann auch teurer, aber da muss ich immer schauen, dass ich genügend dabei habe.
Ja, das ist stimmt. Da muss man Tatsache heutzutage ein bisschen mehr drauf achten. Ja, da hast du dann eine Hafermilch dabei für den veganen Teil und die lässt sich auch schäumen. Also ich habe da, meine Ansätze waren bisher, nicht so erfolgreich. Ich weiß, es soll so spezielle Barista-Varianten geben bei dieser Hafermilch, die sich dann auch ein bisschen schäumen lassen. Wie machst du das da mit dem Schäumen?
Ja, genau. Also das gibt da so eine spezielle... Also ich habe jetzt häufig die Oatly genommen, die ist ja sehr bekannt.
Oatly,
ja, die kenne ich. Ja. Das ist eine schwedische Milch, wenn ich richtig informiert bin, ist ein bisschen in Verruf geraten, weil es da Beteiligungen gab, aber im Großen und Ganzen die schmeckt, finde ich, sehr, sehr neutral und lässt sich wirklich gut schäumen.
Gut.
Die muss noch, die ist mit Proteinen angereichert. Meine Frau hat mal versucht, selbst Hafermilch zu machen, aber das ist anspruchsvoll, das ist nicht ganz einfach.
Ja, ich glaube, das große Problem ist wirklich, dass die nachher schäumt. Also ein Arbeitskollege macht das auch, seine Hafermilch selber. Und der sagt, eigentlich ist das nicht kompliziert, aber der ist jetzt auch nicht Homebarista und will die Sachen schäumen oder so. Also er sagt, das ist eigentlich nur so ein bisschen alles zusammenkippen und stehen lassen, dann wird das schon. Ne?
Ja, also sie lässt sich schon schäumen, aber es geht schon nicht ganz so leicht von der Hand wie bei der klassischen.
Ist so ein bisschen der Kniff drin, Proteine. Ja.
Was noch interessant ist, ist natürlich, dass du extra Pitcher brauchst. Weil wenn jemand wirklich vegan lebt, will er keine Kuhmilch. Daher brauche ich einen Pitcher, der nicht nur für die vegane Milch.
Ja,
das sind halt alles so Dinge, die, das musst du halt mit der Zeit einfach, das ergibt sich dann. Ja. Koffeinfreier Kaffee beispielsweise ist auch so ein Thema. Nimmst du den mit? Ja, nein, weil für irgendwie drei Leute eine extra Mühle.
Nimmst du den mit?
Ja, habe ich zwei, drei Hochzeiten gemacht, da habe ich das Catering als Geschenk gemacht. Also haben die Leute nichts bezahlt und ich habe das als Geschenk gemacht. Und da hatte ich jeweils einen koffeinfreien Kaffee dabei und da habe ich aber dann die Handmühle mitgenommen und wer koffeinfreien Kaffee wollte, der musste selbst malen.
Selbst malen, ja. Wenn schon, denn schon, ja.
Das kannst du natürlich bei einem bezahlten Auftrag so nicht machen.
Ja, das wäre nochmal eine Nummer, ja. Das wäre die Tom Sawyer-Variante dann.
Genau.
Ja, du hast das auch schon erwähnt. Kaffeewelten hat ja eine Philosophie und du hast ja gerade gesagt, vegan auch und so, das klingt ja schon nach nicht so 0815. Also wie ist denn die Philosophie hinter Kaffeewelten im Grunde genommen?
Ja, ich finde, es ist ein bisschen, wie ich den Zugang zum Kaffee gefunden habe oder auch wie ich heute eigentlich einen Kaffee immer noch lebe. Was mich persönlich fasziniert, ist die Vielfalt des Kaffees. Also gerade wenn man heute Leuten von Filterkaffee erzählt, sagen viele Leute, oh nee, geht gar nicht. Weil sie halt noch, du hast das eingangs erwähnt, das Melitta-Getränk vor 20 Jahren, das auf der Wärmeplatte stand, während Stunden im Kopf haben. Und ich finde halt Filterkaffee enorm spannend und habe häufig festgestellt, es gab jeweils so wie zwei Fronten. Es gab so die klassische Italo, wenn ich jetzt das mal Front, die dunkle Kaffees trank, ölig, kurz müssen sie sein. Dann gab es die ganze Third Wave, hast du ja auch kurz erwähnt, Bewegung, die dann gesagt haben, ja, wir haben bessere Qualität, wir haben Säure im Kaffee. Und ich habe einfach häufig gemerkt in den Diskussionen, es gibt immer nur entweder oder. Und ich persönlich, ich mag sowohl als auch. Und die Philosophie von Kaffeewelten, die soll ein bisschen die Brücke zwischen den klassischen Getränken und den neueren Bewegungen machen. Und mein Ziel ist es eigentlich, den Leuten nicht zu sagen, wie sie ihren Kaffee zu trinken haben, weil das gibt's ja auch nicht selten, sondern ich möchte ihnen zeigen, dass es andere Varianten gibt, dass es andere Möglichkeiten gibt, dass es andere Zubereitungsarten von Kaffee gibt. Und wenn jemand diese Art von Kaffee mag und ich ihm so eine Art näher bringen konnte, die er bisher nicht kannte, dann finde ich das cool, dann gefällt mir das. Und das ist die Idee von Kaffeewelten, das ist einfach so die breite Welt des Kaffees aufzuzeigen.
Ja, schön, schön. Also da sozusagen die Vielfalt in den Mittelpunkt zu stellen und das so ein bisschen als Kernthema zu nehmen. Ja. Das heißt, das ist deine Positionierung, Vielfalt.
Ja, eine Säule der Positionierung. Es gibt ja noch mehrere, aber das ist sicherlich eine der Kernphilosophien.
Mhm. Viele sagen ja, die Qualität sollte im Mittelpunkt stehen. Wie ist das, wie stehst du dazu?
Ja, absolut. Also das stimmt. Aber für mich ist es nicht ein Positionierungsmerkmal. Also ich kann mich nicht von anderen differenzieren über die Qualität, weil ich setze das eigentlich als Voraussetzung voraus, dass die Qualität des Kaffees stimmt, weil es ist ja mein Kerngeschäft. Ich habe nicht nebenbei noch Limonade und weiß ich noch was.
Ja. Tee und einen schönen Kaffee, sondern Kaffee ist das Kerngeschäft.
Ja. Genau, es ist das Kerngeschäft, die Qualität, die muss stimmen. Das ist für mich eine Voraussetzung und nicht explizit ein Positionierungsmerkmal.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und das heißt, du hast also, ja, je nach Anlass, nehme ich mal stark an, dann auch ein breites Sortiment. Also da gibt es halt nicht nur ein Cappuccino und ein Schlümli und ein Espresso, sondern da hast du dann auch andere Getränke, die du anbietest, oder wie? Also Vielfalt impliziert das ja so ein bisschen, ne?
Ja, genau. Also ich habe sicherlich immer die klassischen Schlümli, Espresso und Cappuccino, die habe ich einfach immer dabei, das gehört dazu, weil die Nachfrage danach sehr groß ist. Und dann habe ich, von Cold Brew über Filterkaffee hinzu, ich bin da letzten Sommer auf den Dalgona-Hype.
Was ist Dalgona? Erklär das mal.
Ob du Dalgona kennst. Dalgona ist was Witziges. Dalgona ist eigentlich Instant-Kaffee, den du mit Zucker und Wasser aufrührst. Und das gibt dann, wenn du dann lange genug schlägst, gibt das so eine Kaffeemus, so eine Kaffeeschaummasse, die gibst du dann auf kalten Kaffee, auf kalte Milch. Und dann, wenn du das umrührst, gibt das so ein, ich weiß nicht, ob du die Emmy Kaffee Latte Getränke, die gesüßten Kaffeegetränke kennst, genau die. Und dann schmeckt das so, also ein bisschen geht das ein bisschen in die Richtung. Und ist wirklich toll. Und auch dort macht es einen riesen Unterschied, ob du einen schlechten Instant-Kaffee nimmst oder ein bisschen einen besseren Instant-Kaffee. Also es ist noch witzig, es ist irgendwie so, es gab so einen Dalgona-Hype. Die Story dahinter war, glaube ich, dass die Leute beim Lockdown Angst hätten, dass der Kaffee ausgehe, und da haben sie alle
Instant-Kaffee gekauft
und haben den halt nicht gebraucht, und da musste man eine Lösung haben. Aber ursprünglich kommt es aus Südkorea, bin ich der Meinung.
Ah, aus Asien.
Ja, genau, und in Griechenland wird es auch ähnlich getrunken, heißt halt dann nicht Dalgona. Aber es gab es zuvor auch schon. Es ist nicht eine neue Erscheinung.
Aus Griechenland kenne ich eigentlich Eiskaffee, und zwar etwas anders wie bei uns. Da haben die Frappé, nennt sich das ja. Ne? Also da hast du wirklich Wasser, Eis, also normale Eiswürfel, und die werden mit schwarzem Kaffee oder dann eben auch mit Milch zusätzlich aufgegossen. Wir verstehen ja unter Eiskaffee im Moment eigentlich eher, ich weiß nicht, jeder vielleicht was anderes. Also ich persönlich verstehe darunter einen heiß aufgebrühten Kaffee, den ich auf 60% meiner Wassermenge auf Eis aufgieße oder so, ja. Mhm. Wie siehst du das zum Eiskaffee? Was ist für dich Eiskaffee? Ist das Eiskaffee?
Ja, nein, für mich gibt es eigentlich die Getränke einfach eist. Ich sag jetzt mal so, oder?
Okay.
Du kannst ein Cappuccino kannst du eist machen.
Ah, dann würdest du da einfach einen Eiswürfel reinmachen, oder?
Also für mich gibt es die Getränke eigentlich eist. Also wenn ich ein eist Cappuccino mache, dann nehme ich Milch, nehme ich kalte Milch, nehme Eiswürfel, wirklich viele. Dann nehme ich ein bisschen Milchschaum, den ich dann auf die Oberfläche lege, und dann mache ich den Cappuccino oder den Espresso, besser gesagt, den ziehe ich dann in ein separates kleines Krüglein und gieße dann in der Regel einen Doppio auf das, was ich bisher gesagt habe, also auf den Milchschaum und die Milch. Da gibt es dann schon noch so ein bisschen wie beim Latte Macchiato, gibt es dann schon das Schichtding, dass du unten Milch hast, und oben hast du Hast du den Kaffee, den Espresso und der fließt dann so zwischen den Eiswürfeln durch. Mhm. Das ist dann optisch, gibt das noch ziemlich viel her,
wenn
sieht
du dann cool aus. Glas, ja, ja, dann kann ich mir gut Glas vorstellen. Nimmst. Das kann ich mir gut vorstellen.
Das ist dann toll, ja. Mhm. Ah, ja, okay. Was auch noch spannend ist, du musst dann auch noch, weil wenn du Milch erhitzt, dann wird ja die leicht süß. Mhm. Und ich finde, gerade beim Eist Cappuccino ist er mir zu fade, wenn ich nicht noch ein bisschen Zuckersirup reinmache. Ich nehme immer noch eine kleine Portion Zuckersirup rein, dass es ein bisschen lieblicher wird.
Okay, man kann auch, ich weiß nicht, ob du schon mal mit laktosefreier Milch probiert hast, die hat so eine höhere Süße per se.
Okay.
Das kannst du mal probieren. Ich trinke gerne meinen Milchkaffee auch mit laktosefreier Milch, weil da eben so ein, ist automatisch süßer.
Das muss ich mal ausprobieren. Eben, ich habe ja so den Sonntag, ist immer so der Rezepttag, wo ich neue Dinge ausprobiere. Da probiere ich das gerne mal aus.
Schau mal nach laktosefreier Milch. Das ist nicht schlecht. Genau. Cold Brew, auch ein Thema für dich. Ich trinke ja im Sommer immer gerne Cold Brew.
Ja, enorm. Also ich mag den. Ich mag den extrem. Ich bin noch aktuell am Ausprobieren, was wirklich die beste Variante ist zum Zubereiten eines Cold Brews. Mhm. Sei es Immersion oder sei es Drip. Da versuche ich verschiedene Varianten aus im Moment. Mhm. Cold Brew finde ich noch witzig. Ich habe Cold Brew lange als Cold Brew verkauft. Mhm. Und die Leute haben das nicht gekannt und sie haben das nicht gekauft. Und ich habe hab ihn häufig auch ein bisschen lieblicher gemacht, sage ich dem jeweils. Ich habe einen Tick Holunderblütensirup habe ich reingetan.
Ah, auch gut, ja.
Und habe ihn aufgegossen mit ein bisschen Tonic. Ich habe da in der Regel zwei Teile Cold Brew genommen, ein Teil Tonic. Das gibt dann so eine, das macht ein bisschen spritzig, das gibt so eine kleine Frische rein und wenn man das dann schön rührt, dann gibt das ein wirklich liebliches Getränk. Ich habe es dann umgetauft in Kaffeelimonade.
Ah, okay.
Und von dem Moment an wurde es gekauft und wurde es regelrecht getrunken.
Interessant, wirklich, ja. Manchmal ist es nur irgendwie die Abschreckung oder das Anziehen durch die Art, wie man es den Leuten anbietet. Das finde ich auch sehr spannend, die verschiedenen Cold Brew Rezepte. Das ist ja so vielfältig. Viele nehmen ja auch Bitterlemm. Ich trinke den immer gerne mit einer Scheibe Zitrone. Mhm. Aber na klar, da kann man noch viel mehr machen. Und das heißt aber in letzter Konsequenz, du musst den vorproduzieren und fertig mitnehmen und musst wieder abschätzen, wie viel du dafür brauchst. Ne?
Genau. Und der lässt sich ziemlich gut, sage ich mal, zählen. Also du musst natürlich eine sterile Flasche mitnehmen, das musst du wirklich sterilisieren zuvor. Ich mache das ja, weil es so, der lässt sich dann gut 10 Tage, lässt sich darauf bewahren. Mhm.
Ja, das ist halt so ein bisschen das Thema. Deswegen, ich hatte das eben gerade schon erwähnt, ich habe mir vom James Hoffmann angeguckt, wie der so Iced Coffee macht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt der richtige Begriff an der Stelle ist, aber der gießt halt seinen, ich sag mal, normal produzierten Filterkaffee sehr stark, etwas stärker gemacht als normal. Dann auf eine, also wenn du die Gesamtmenge nimmst, was du an Flüssigkeit nachher raushaben willst, auf 60% Eiswürfel auf, sodass du praktisch einen heiß aufgegossenen, frisch gemachten Kaffee hast, den du dann auf Eis so aufgießt, dass er am Ende kalt ist. Nach dem Aufgießen.
Ja, ich habe das zu Hause auch gemacht.
Hast du auch schon gemacht? Ja, das habe ich im letzten Sommer probiert und war ganz überrascht. Also, weil da braucht man nicht 12 Stunden vorher die Dinge noch irgendwie im Cold Brew Bereich in den Kühlschrank stellen oder, sondern man kann halt relativ frisch kalten Kaffee zubereiten. Das ist mein letzter Favorit aus dem letzten Sommer gewesen.
Ja. Wie magst du ihn geschmacklich? Interessiert mich noch, wie du ihn geschmacklich magst.
Also ich...
Den Unterschied zum klassischen Cold Brew.
Na, ich nehme ihn da an der Stelle wirklich oft, also da bin ich ja dann auch nicht so klassischer Trinker. Also ich nehme einen guten Kaffee, den ich auch als Cold Brew nehmen würde. Das sind meist gute Filterkaffees, fruchtige Filterkaffees. Und den trinke ich entweder einfach so, wie er ist, oder mit einem Schlag Vanilleeis. Mhm. Ja, also das toppt die Kälte nochmal, weil oft ist der dann nur normal, ich sag mal, kalt. Und wenn es im Sommer sehr heiß ist, dann liebe ich das, wenn da, also der Kaffee wirklich richtig kalt ist und dann bekomme ich auch die Süße damit rein und nimm halt so einen großen Löffel Vanilleeis, den ich damit reinmache. Ne?
Du hast quasi einen Filter-Affogato, oder?
Vielleicht, ja.
Ja. Nein, weil ich habe gefragt, weil ich persönlich, ich habe es auch ausprobiert. Ich habe den Blog auch gesehen und ein Freund von mir hat das auch erwähnt. Mhm. Und mir hat es nicht geschmeckt. Also ich muss dort vielleicht noch ein bisschen mehr in die Rezepte, aber ich habe ihn wirklich pur getrunken, oder? Für wirklich die Nuancen rauszuschmecken. Mhm. Und es wurde gelobt, es komme viel fruchtiger daher und mir persönlich hat es so nicht geschmeckt. Ich bin aktuell wirklich freund, ich konnte so einen Dripper ausleihen von einem Freund letzten Sommer und ich habe so einen Hario-Dripper und bin wirklich Fan von dem. Ich finde den finde ich wirklich toll.
Habe ich selber noch nicht probiert, aber ich habe denselben Kaffee so aufgegossen, wie wir gerade besprochen haben, auf Eis und den als Cold Brew zubereitet. Und ich würde auch sagen, das ist geschmacklich ein Unterschied. Mhm. Ich würde auch davon ausgehen, dass der Cold Brew fruchtiger ist, also eher in Richtung, sich besser eignen würde, in Richtung Limonade oder so. Und dass das auf Eis aufgießen war für mich einfach, da hat sich schon der Kaffee als, also das Röst im Kaffee noch mehr mit dargestellt. Ich glaube, das Entscheidende ist, ich hatte vielleicht ein bisschen Glück mit meiner Wahl, das Entscheidende ist wirklich die das Verhältnis von Kaffee und diesem, also dass der Kaffee halt ein bisschen stärker gemacht wird, weil du ja mit weniger Kaffee extrahierst. Und dann die restliche Flüssigkeit aus den geschmolzenen Eiswürfeln kommt. Also da muss man das ganz gut hinbekommen. Ich habe das jetzt gerade nicht im Kopf, aber das hat bei mir ganz gut funktioniert. Allerdings, wie gesagt, ich muss das gestehen, ich habe den auch nicht pur getrunken.
Mhm. Aber ich finde es auch noch anspruchsvoll zum Aufgießen, weil du hast deutlich weniger Wasser, das du aufgießen kannst.
Ja.
Und es ist nicht ohne,
also genau.
dass du sauber aufgießt.
Genau, die Menge und der Mahlgrad müssen dann auch passen zu dem bisschen, du hast ja am Ende von der Gesamtmenge nur noch 40% des Wassers. Mhm. Ne? Also so habe ich das jetzt gemacht, 40, 60. Ja. Ja. Ich habe das irgendwo notiert, aber bin mir jetzt aus dem Kopf auch nicht mehr sicher, was ich da genau gemacht habe. Also ich fand es überraschend lecker, das kann ich sagen.
Okay. Okay. Ja, mit Vanilleeis natürlich. Das
schmeckt auch. Ja, mit Vanilleeis schmeckt alles, ja. Okay, vielleicht nochmal zurückgehen zu der ganzen Vermarktung. Du hast durch deinen Hintergrund natürlich irgendwie auch dir einen Kopf um Hygiene gemacht, die ganze Betriebsanmeldung oder was da zu tun ist, hast dich um den Auftritt in sozialen Medien selber gekümmert. Also das sind so Sachen, die du auch gut machen konntest selber, ohne noch Hilfe zu brauchen. Also beim Logo hast du gesagt, hattest du noch Hilfe, aber.
Ja, der Rest ist eben, wie gesagt, habe ich des BWL-Hintergrunds und ich habe meine Frau arbeitet im Social Media, daher
sehr gut.
War das sehr hilfreich, das konnte ich eigentlich alles selbst erledigen und in einer ziemlich kurzer Frist. Was mir aktuell noch fehlt, da bin ich jetzt gerade dran, ist deine Website.
Mhm. Auch immer gut, so ein fester Anlaufpunkt. Ne?
Ja, genau. Und dort bin ich jetzt noch dabei, aber da gibt es Tools, die einem unterstützen und man ziemlich schnell, finde ich, eine ordentliche Website auf die Beine stellen kann. Anspruchsvoller ist natürlich der Content, der muss auch noch produziert sein.
Ja.
Da hat mir ein bisschen die Zeit gefehlt jetzt die letzten Tage, aber also das ist jetzt kein Riesenhindernis.
Mhm. Das sollte stehen bald. Naja, ich meine, für den einen ist das eine ein Hindernis, für den anderen ist das andere ein Hindernis. Ne? Also je nachdem, welchen Hintergrund man hat, fällt einem vielleicht das Bauen leichter oder das Restaurieren der Maschine oder eben der Teil mit dem Marketing, je nachdem. Ja, das ist wahrscheinlich sehr individuell unterschiedlich. Du bist auf jeden Fall präsent auf Instagram und Facebook und hast da deinen aktuellen Auftritt. Und die Links dazu werden wir auch verlinken, auch vielleicht zu dem einen oder anderen, was wir heute angesprochen haben, alles nachher in den Shownotes als Links, dass man da direkt auch dich finden kann. Ne? Eigene Webseite ist eine gute Sache. Ich denke, da muss man wirklich, hast du aber auch schon gesagt, wenn du eine Frau hast, die sich damit intensiver beschäftigt, wirst du es wissen. Die Webseite alleine macht's nicht. Man muss natürlich auch sehen, dass man dann das regelmäßig irgendwie mit Content versorgt. Ansonsten bleibt's nur eine Web-Visitenkarte. Ne? Denke ich.
Ja, das ist so.
In der Rückschau, wenn du jetzt zurückschaust, wie würdest du heute an das ganze Thema rangehen oder was würdest du anders machen?
Das ist eine gute Frage.
Würdest du überhaupt was anders machen?
Ja, ich würde wahrscheinlich sehr vieles wieder genau gleich machen.
Mhm, gut, weil der Erfahrungswert dabei war.
Ja, irgendwie der Erfahrungswert, der ist toll. Man sollte mal loslegen. Wenn man sich zu viele Gedanken macht, dann findet man zu viele Gründe, weshalb man es dann nicht tun soll.
Mhm.
Und klar hätte ich, würde ich wahrscheinlich mit dem heutigen Wissen, das ich jetzt heute habe, würden mir diese, ja, das wirklich das dilettantische Vorgehen bei der Maschine zu beginnen, das würde mir so jetzt nicht mehr passieren. Aber eben damals, ich wusste es nicht besser, ich habe es einfach mal gemacht und ich glaube, es würde mir wieder passieren, wenn ich es noch mit dem damaligen Wissensstand noch einmal neu angehen würde.
Ja gut, bei der Maschine, da hätte man vielleicht schneller zum Ziel kommen können, aber die Erfahrung, die du gesammelt hast, die hättest du natürlich eigentlich anders vielleicht niemals gemacht und das wäre auch wieder schade, ne?
Ich hätte vielleicht jetzt, wo du sagst, ich habe ja vorhin kurz das Netzwerk erwähnt, das ich wirklich als sehr zentral erachte. Ich hätte vielleicht früher das Netzwerk aktivieren sollen, gerade in diesen Themenbereichen, wo man sich selbst nicht so gut auskennt. Da ist es sicherlich zielführend, wenn man das Netzwerk früh aktiviert und fragt und hey, kannst du mir vielleicht helfen, kannst du mich beraten, wie würdest du und so. Da denke ich, kann man sich den einen oder anderen Fehltritt kann man sich ersparen. Das würde ich wahrscheinlich heute anders machen.
Ja, den einen oder anderen Schlenker nicht machen, der vielleicht auch nur irgendwie überflüssig ist. Ja, natürlich. Das kann ich gut nachvollziehen und ich glaube, ja, das ist eine große Stärke. Auch heutzutage sind wir ja alle, ja, eigentlich immer vielleicht schon, aber heutzutage auch über die modernen Medien, auch über Entfernung gut vernetzt. Da muss man ja nicht immer direkt hingehen, sondern kann ja auch mal fragen. Menschen fragen, die ganz woanders zu Hause sind und das kann ich gut nachvollziehen. Und was würdest du jetzt den Leuten raten, die sowas machen wollen? Also wenn jetzt Leute zu dir kommen und sagen mir, was sind jetzt die Dinge, die du mir rätst? Was sind die Tipps und Tricks und worauf muss ich achten?
Ja, also ich einfach mal einfach mal machen.
Einfach mal machen.
Ja, also unbedingt. Also klein anfangen. Versuchen, die Investitionskosten gering zu halten und sich einfach etappenweise entwickeln. Dass man sagt, ich beginne mal, also mein Ziel, ich denke, man muss ein Zielbild vor Augen haben, wo man hin will, aber man muss nicht versuchen, dieses Zielbild aufs Mal zu erreichen, einfach in einem Schritt. Daher, ich würde das Ganze wirklich etappenweise, sage ich mal, das erste Ziel ist, beispielsweise mir eine Maschine zu kaufen, die ich dann wirklich einsetzen kann und dann stelle ich vielleicht einen Tisch nach draußen und verkaufe Kaffee dort. Also das kann wirklich einfach so einfach kann das starten. Also ich würde wirklich einfach mal loslegen und das Ganze sehr gestaffelt angehen. Das finde ich wichtig. Und sich auf die Dinge konzentrieren, die man wirklich gerne macht. Es gibt bei einem solchen Vorhaben, das anspruchsvoll ist, da gibt es Frustration, es wird immer wieder Stolpersteine geben. Und jeder Stolperstein ist im Grunde genommen eine Gefahr, dass man aufsteigt und aufhört. Und vielleicht ist es zielführend, wenn man die Dinge, die man wirklich nicht gut kann und nicht gerne macht, dass man die extern gibt, dass man die jemandem gibt, auch bereit ist, etwas zu investieren, Geld auszugeben, das einem dann zum Ziel führt. Ich habe auch gemerkt, dass ich habe so kleine Deals bin ich eingegangen, wo ich gesagt habe, hey, du machst mir etwas und ich mache dafür für dich ein Kaffee-Catering.
Ja,
also es muss nicht immer Geld fließen. Man kann auch, oder gerade wenn das Geld knapp ist, was es häufig ist, kann man auch das Ganze verrechnen mit Leistung. Das ist immer eine gute Möglichkeit. Es muss nicht immer Geld fließen. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Sind so Dinge, die ich wahrscheinlich weitergeben würde. Auch das Thema mit der zweigruppigen Maschine, es wird immer automatisch, alle Leute wollen eine zweigruppige Maschine.
Ja, stimmt, sehe ich auch oft, ja.
Ja, also gerade wenn man im Kaffeenetz schaut, ist immer die Anforderung ist eigentlich eine zweigruppige Maschine und ich stelle das jeweils ein bisschen in Frage, ob es dann wirklich eine zweigruppige Maschine ist. Vielleicht kann es in einem ersten Schritt auch die Maschine von zu Hause sein, wenn es irgendwie eine kleine ECM ist. Ja, die hat einen guten Durchsatz. Vielleicht reicht das. Ich muss mir halt vielleicht zu Beginn nicht gerade die Events aussuchen, wo hunderte von Leuten kommen. Ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn man so ein bisschen, ja, wir haben Prototyping, haben wir darüber gesprochen, das habe ich beim Mobil so gemacht, als ich das Modell gebaut habe. Ich kann vielleicht auch einfach mal 10 Freunde zu mir nach Hause einladen, die dann Kaffee trinken bei mir im Garten und so. Also dort einfach schrittweise wirklich ausprobieren, aus den Fehlern lernen und sich verbessern und so sich dann nah an das Zielbild heranarbeiten.
Ja. Und so ganz praktisch, wie du sagst, eventuell reicht doch eine eingruppige Maschine, sich einen Kopf machen, wie man das mit dem Wasser macht, ne? Tank, Stromanschluss, alles so Standards, die man letztendlich da im Auge behalten muss.
Genau, ja, das sind all die Themen, ja.
Und eins habe ich von dir noch gelesen, du hast irgendwo geschrieben, eine Geschichte verkauft sich besser als der beste Kaffee.
Ja, genau. Ja, ja, das ist so, ja, das ist sicherlich ein spannender Punkt. Ich bin jetzt, darf ich sagen, in einer guten Situation hier, auch mit meinem Job. Ich hätte mir eine gute Maschine kaufen können. Ich hätte mir auch ein fixfertiges Foodbike kaufen können, das hätte geklappt. Aber ich hätte nicht den Bezug, und ich bin überzeugt, es wären andere Stolpersteine gekommen und vielleicht hätte ich dann aufgegeben. Aber weil ich so viel Zeit in die Maschine und in das Bike selbst investiert habe, habe ich auch einen wirklichen Bezug dazu. Ich habe jetzt auch die Chance, hier beispielsweise beim Kaffeepot was darüber zu sagen. Wenn ich was Fixfertiges gekauft hätte, wäre es wahrscheinlich nicht so gewesen. Also ja, das ist irgendwie die Geschichte, die muss nicht spektakulär sein, das muss nicht, weiß nicht, was für Cliffhanger haben, sondern es muss primär authentisch sein. Und ja, das ist so ein bisschen meine Geschichte, wie ich dilettantisch begonnen habe und das Ganze jetzt zu Ende geführt habe, weil ich einfach hartnäckig geblieben bin. Ja, und ich find's cool, ich find's toll, weil das andere, das kann jeder.
Ja, ach, schön gesagt, ja. Ja, hartnäckig bleiben und durchhalten, ne? Ja. Investitionskosten für das Ganze, da kommt ja auch ein bisschen was zusammen. Was würdest du so sagen? Ich meine, das ist natürlich sehr relativ, je nachdem, was man für eine Maschine dahinstellt, was man für eine Mühle dahinstellt, aber wo liegt man bei so einem Selbstbauprojekt aus deiner Sicht?
Ja, ich sage jetzt mal so zwischen, also jetzt so wie ich es umgesetzt habe, so zwischen 3.000 und 5.000 Euro muss man dennoch rechnen, weil es gibt immer Unvorhersehbares, wo man Geld investieren muss. Daher so zwischen 3.000 und 5.000 Euro bin ich überzeugt, ist man dabei, dass man auf der Straße für die Leute Kaffee machen kann, der Freude bereitet.
Ja, naja, klar, weil man kann an allem auch sparen, aber dann hat man halt wiederum die Auswirkung auf, wie präzise ist das alles und wie kommt man da noch wirklich mit der Qualität an. Und Qualität ist ja wirklich das Kernthema irgendwie auch dabei, einen vernünftigen Kaffee abzuliefern.
Ja, definitiv.
Und für die Zukunft, wie sind deine Pläne, was ist deine Vision für die Zukunft, für dein Projekt? Wie soll es weitergehen?
Ja, da gibt es eigentlich zwei Dinge, die ich aktuell näher verfolge. Das eine ist ein bisschen Corona-bedingt. Die Caterings, finden nicht in dem Ausmaß statt, wie ich das gerne hätte oder wie das toll wäre oder wie es früher war. Und da habe ich einfach gemerkt, dass viele Leute legen Wert auf guten Kaffee. Also es gibt, im Grundsatz gibt es eine Bewegung richtig Qualität. Sei das beim Bier so, das Craft Beer, sei es beim Wein so, beim Wein ist das schon längere Zeit so. Also Leute bilden ihre Sensorik aus und sind in der Lage, gute Qualität zu beurteilen. Und das äußert sich auch darin, dass viele Leute jetzt Kaffeemaschinen, Siebträgermaschinen kaufen, die dann zu Hause einsetzen, aber häufig ein bisschen erstaunt sind, dass es nicht ganz so einfach geht wie bei einem Kapselsystem. Und die besuchen dann Kurse. Diese Kurse, die werden häufig in großen Röstereien gemacht mit professionellen Maschinen. Und dann gehen die Leute nach Hause und sind frustriert, dass dieses Milchschäumen auf dem Thermoblock nicht so funktioniert wie auf der 5-Liter-Boilermaschine. Und da habe ich einfach gesagt, ja, ich würde gerne das Wissen, das ich mir angeeignet habe, dass ich würde das gerne weitergeben. Ich mache das gerne und habe jetzt so begonnen, Kaffee-Coachings, Kaffee-Kurse zu machen, wo ich jeweils bei den Leuten zu Hause mit ihrem Equipment so einen Kurs gebe und ich definiere eigentlich mit den Leuten, was ist Inhalt des Kurses. Viele Kurse, die ich besucht habe, die sind nach dem gleichen Schema, sind 3 Stunden dauern die. Die erste Stunde, da geht es um was ist Arabica, was ist Robusta, wie wird Kaffee aufbereitet, wie wird Kaffee geröstet. Zweite Stunde ist dann das klassische Barista-Doing, wie stelle ich eine Mühle ein, wie dosiere ich Kaffee und so weiter, wie beurteile ich Kaffee, und die dritte Stunde ist dann Latte Art. Das ist eigentlich immer so derselbe Ablauf, und ich habe gemerkt, es gibt Leute, die wollen nicht Latte Art, sondern die interessieren sich vertieft für, wie stelle ich eine Mühle ein. Und da habe ich einfach begonnen, das Ganze dann in Absprache mit den Leuten wirklich auf ihre Bedürfnisse abzustimmen, und habe dann diese Kurse wirklich nach ihren Bedürfnissen bei ihnen vor Ort mit ihren Maschinen gehalten.
Ja, das ist gut. Also gerade das auf der eigenen Maschine zu machen. Ich habe vom Arbeitskollegen gehört, der hat seine Maschine mit zu so einem Kurs bringen dürfen oder soll. Ja. Und da haben sie auch dann jeder die eigenen Maschinen benutzt. Das ist, glaube ich, ein super Ansatz. Und du gehst dann praktisch zu den Leuten nach Hause und zeigst denen das da.
Genau, das ist bisher so, wie ich es bisher gemacht habe. Ich bin aktuell noch dabei, mit einem Kollektiv zu schauen, ob wir einen Raum kriegen, den wir mieten können. Und dort würden wir auch eine große Gastromaschine würden wir fix installieren. Und dort wäre dann so eine Hybridmöglichkeit, oder? Dass wir sagen, es gibt Leute, wenn die Leute kommen wollen und auf professionellen Maschinen arbeiten möchten, können sie das. Sie können sehr gerne aber auch ihre eigene Maschine mitbringen, da gibt es Platz. Und da kann eigentlich, ja, dann jeder, wie er will. Das wäre ein cooler Ansatz.
Das ist ein cooler Ansatz, ja. Das ist ein cooler Ansatz. Und ist das für dich jetzt der Plan für die Zukunft? Also du schmeißt irgendwann deinen Job bei der Bank und machst hauptsächlich nur noch in Café oder wie sieht es damit aus?
Ja, genau, das war eben die zweite Überlegung. ja, was soll ich sagen? Also ich sage jetzt mal so, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich massiv mehr Zeit investieren müsste. Das heißt eben genau in Zusammenarbeiten mit anderen Leuten, wo wir eben so Konzepte ausarbeiten müssten. Auf der anderen Seite aber auch Social Media. Ich müsste viel aktiver kommunizieren. Ich müsste Content produzieren. Und das ist alles sehr zeitintensiv. Daher, wenn ich das Ganze wirklich auf ein neues Level bringen will, muss ich irgendwie mehr Zeit hinbekommen und müsste irgendwie den Job kündigen, den ich aktuell mache. Ist wäre eine Überlegung. Was ich mir bewusst sein muss, ist, wenn ich diesen Schritt riskieren würde, dann, dann geht es halt weg von Hobby. Ich kann nicht mehr mir die Aufträge aussuchen, die ich gerne mache, weil ich bin heute, sage ich mal, äußerst selektiv, ich mache jetzt nicht alles, sondern es muss für mich stimmen, es muss mir Spaß machen, ich muss mich freuen auf den Anlass. Und das wäre dann wahrscheinlich zukünftig nicht mehr so. Also wenn ich das professionell mache, kann ich mir in einer ersten Phase sicherlich nicht mehr das Recht rausnehmen, zu sagen, was mache ich nicht, weil ich auf das Geld angewiesen bin. Und ob mir das dann Spaß macht, ich weiß es nicht. Also das würde sich dann schon ändern.
Ja, Hobby versus Verpflichtung, ne?
Genau, richtig.
Ja, das ist immer so eine Sache. Verstehe ich gut. Ja, Mensch, jetzt haben wir hier einen schönen Überblick gekriegt. Gibt es irgendein Thema, was wir noch vergessen haben, was wir hätten ansprechen sollen, wo wir jetzt irgendwie gar nicht drauf eingegangen sind? Irgendwas, was du noch mit einbringen willst?
Ja, es gibt eigentlich nur noch, was ich halt noch wichtig finde, ist das Positionierungsbild. Ich habe ja über die Positionierung Vielfalt, Kaffeewelten gesprochen. Es ist nicht die einzige Positionierung, es ist ein Teil der Positionierung. Ich finde, was für mich extrem wichtig ist, und ich denke, das ist durchgedrungen jetzt durch die anderen Ausführungen, die ich gemacht habe, ist halt auch das Individuelle. Also, dass ich auf die Kundenbedürfnisse eingehe, dass ich wirklich das bringe, was die Kunden wollen. Das finde ich enorm wichtig. Ich finde persönlich Freundlichkeit extrem wichtig. Es ist, man sagt immer, es ist selbstverständlich, dass man
freundlich ist. Nicht in Deutschland.
Ja, es ist in der Schweiz auch ähnlich. Also ich finde, wenn ich Kaffee auswärts trinke, dann will ich guten Kaffee trinken, ja, aber ich will auch was erleben. Also ich mag mich nicht, mag mich nicht anschnauzen lassen oder mag nicht, dass ein Kaffee mir einfach hingeworfen wird. Es soll für mich auch ein gutes Gefühl geben, wenn ich meinen Kaffee auswärts trinke. Das finde ich enorm wichtig, dass das Kaffee mit einem Lächeln serviert wird und dass, wenn ich was frage, dass ich auch eine kurze Antwort dazu bekomme und so. Das sind so Dinge, die ich eigentlich mir auf die Fahne geschrieben habe. Ich möchte mit den Leuten, wenn sie über Kaffee reden wollen und ich Zeit habe, möchte ich mit ihnen über Kaffee reden. Das sind so, finde ich, sehr wichtige Positionierungsmerkmale, die mir häufig wenn ich Kaffee auswärts trinke, die mir fehlen. Und wo ich mir persönlich auf die Fahne geschrieben habe, das möchte ich gerne meinen Kunden bieten.
Ja, ach schön. Ja, schätze ich auch alles, was du gesagt hast, sehr und vermisse ich auch an der einen oder anderen Stelle. Aber das ist halt die große Chance, auch so eine Nische dann selber irgendwie besser zu füllen, als es die großen Anbieter im Moment machen, wo es eben um andere Sachen geht, ja, oder die sich da eben in ihrer Professionalität auch um andere Sachen mehr kümmern. Ne? Ja, schön. Gut, Samir, ich habe eigentlich auch nichts weiter, aber ich habe mich bei dir zu bedanken. Ich finde das super, dass du dir so viel Zeit genommen hast hier, dass du so offen warst, dass du uns so eine coole Geschichte erzählen konntest und ja, vom ganzen Herzen, vielen lieben Dank dafür. Ja,
ja, auch danke von meiner Seite.
Schön. An alle, die jetzt hier noch bis hierhin zuhören, wir haben, glaube ich, ein bisschen knapp über eine Stunde jetzt. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich riesig darüber freuen, eine positive Bemerkung von euch zu kriegen. Auf iTunes, auf Spotify, auf Google Podcast oder eben auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und schließen möchte ich in einer schönen Tradition, die ich dem Lars von der Bean Conqueror Up zu verdanken habe, mit einem Zitat. Das Zitat kommt von Kaputom aus dem Kaffeeforum in dem Thread von Samir. Und das geht so. Da sind die einen, die wissen, wie es geht. Und da sind die anderen, die machen es einfach. Vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Alle Links zur Sendung findet ihr unter kaffeepott.c-schwabe.de. Bleibt gesund und ich wünsche euch immer eine leckere Tasse Kaffee an eurer Seite.